Möchte ich Ihnen ganz gerne zunächst noch Katharina Katzer vorstellen. Sie wird einen Vortrag halten zu Cybermobbing 4.0, neue gesellschaftspolitische Herausforderungen für Prävention, Support und Opferschutz. Katharina Katzer hat Volkswirtschaftslehre, Soziologie und Sozialpsychologie studiert. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hat sie auch promoviert zu diesem Thema Cyberbullying. Und dieses Thema beschäftigt sie sehr stark. Auch dieses Thema virtuelle Aggression und Cyberbullying, das sind sozusagen solche Themen, in denen sie sich bewegt. Und sie hat ein Institut für Cyberpsychologie und Medienethik in Köln, ist gleichzeitig Vorstand des Bündnisses gegen Cybermobbing und ist eben auch eine Expertin im eKids, dem Zentrum für Kinderschutz im Internet, also vom Bundesministerium für Familien, Frauen, Senioren und Jugend. Und ist in diesem Feld eben viel unterwegs, so wie ich das auch verstanden habe, macht viele Kooperationen, auch Veröffentlichungen zu diesem Thema. Und wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, erst einmal herzlichen Dank für die Einladung und für die wunderbare Vorstellung. Kommen wir nun von der, Mediensucht zum Thema Cybermobbing. Ich denke, eines ist uns allen klar. Die Digitalisierung verändert unsere Lebenswelten vollkommen. Und das betrifft einfach jeglichen Lebensbereich. Ist das vom Verständnis einigermaßen oder ist es zu laut oder geht das so besser? Ein bisschen besser, glaube ich. Das Internet revolutioniert uns, bringt viele positive Dinge, aber es schafft einfach auch neue Tatorte für Aggression und Gewalt. Und eines dieser Phänomene, mit dem wir uns seit einigen Jahren beschäftigen, ist das Thema Cybermobbing. Sie sehen an dem Zusatz 4.0, Cybermobbing ist kein neues Phänomen. Ich selbst beschäftige mich schon über 15 Jahre eigentlich mit diesem Thema und forsche auch hierzu. Allerdings sah die Situation des Internets damals ganz anders aus. Wir hatten kein Facebook, wir hatten kein Snapchat, Twitter, YouTube gab es nicht. Und wir hatten damals auch keine Smartphones. Das heißt, es gab E-Mails, es gab Chaträume, Messenger-Dienste und damals hat man sich damit beschäftigt. Hier hat Kommunikation stattgefunden und hier somit auch damals das Thema Cybermobbing. Auch der Begriff des Cybermobbings gab es damals auch noch nicht. Das hat sich auch erst in den letzten Jahren entwickelt. Deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir heute vor ganz neuen gesellschaftspolitischen Voraussetzungen eigentlich stehen, gerade für den Bereich der Prävention. Das heißt, wie müssen wir gerade in Schulen damit umgehen, was muss sich hier verändern, aber es betrifft natürlich auch den Umgang mit den Opfern. Das heißt also, wie können wir hier helfen, wie muss die Beratung in Zukunft aussehen. Deshalb möchte ich eigentlich zu Beginn uns alle nochmal daran erinnern, wie schnell die Digitalisierung gerade im Bereich der Jugend eigentlich vorangeschritten ist. Wenn Sie schauen, dass 2010 erst ungefähr 14% der Jugendlichen in der Gruppe 12 bis 19 ein Smartphone zur Verfügung hatten, ein paar Jahre später, 2015, schon 92% und heute 2017 werden Sie kaum mehr einen finden, der nicht mittlerweile eine Generation des Smartphones in seiner Hosentasche mit sich herumträgt. Das heißt, heutzutage müssen wir einfach damit rechnen, dass die Internetnutzung sich verändert hat. Sie ist mobil geworden, weil die meisten Jugendlichen nutzen das Internet mittlerweile über ihr Smartphone und nicht mehr über einen feststehenden Computer. Das heißt natürlich auch, dass wir es mit ganz neuen medienethischen Konsequenzen, würde ich mal sagen, zu tun haben, die wir beachten müssen. Zum einen ist es natürlich wichtig, wenn wir jetzt mal an die Erziehung denken, an die Eltern, dass natürlich sehr viel aus dem Blick der Eltern herausfällt. Die Internetnutzung findet unkontrolliert statt, man kann auch nichts mehr überprüfen. Das Verbergen der Handlungen, das, was ich tue als Jugendlicher, ist einfach sehr schnell möglich und es fehlt einfach hier auch die Kontrolle. Und man muss einfach sagen, wenn wir uns Jugendliche und Kinder anschauen, gerade die Zeit der Pubertät, denken wir mal an uns selber zurück. Das Verbotene ist natürlich auch immer interessant, ist spannend und das versucht man dann auch aufzusuchen, auch im Netz. Und wenn ich keine Kontrolle dafür habe, ist der Weg dahin natürlich einfacher. Das heißt also, wenn ich jetzt mal die Zeit zurückdenke und das Thema Cybermobbing mir anschaue, ist es ganz klar, dass Cybermobbing heute extrem mobil geworden ist. Wir können sozusagen sagen, dass das Smartphone eigentlich heute auch zur Smart Weapon, zur smarten Waffe geworden ist. Und da muss man sich natürlich auch, so wie wir hier alle sitzen, mit anderen Opfern und Tätersituationen auseinandersetzen. Die digitale Situation ist anders als die real physische, will ich jetzt mal sagen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was hat sich eigentlich bei der Opfersituation verändert? Wie sieht es dort aus? Da können wir eigentlich fast heute schon sagen, dass zum Teil Opfer zu sein im Cyberspace viel härter ist als nur Opfer von Mobbing in der Schule. Das hat natürlich etwas auch mit der Smartphone-Technologie zu tun. Wenn wir uns vorstellen, heute ist niemand mehr ohne, ich glaube, die meisten von Ihnen, die hier sitzen, sind auch nicht ohne. Und wir sehen zum Beispiel in Studien gerade aus Münster, dass wir ein ganz neues Verhältnis auch zum Smartphone bekommen. Teilweise verwachsen wir damit. Wir haben das Gefühl, es ist eine Art Körperteil, also es ist wie eine Hand, die fest zu uns gehört. Und auch es gibt zum Teil eine emotionale Bindung. Also dieses Gefühl, ich muss es bei mir haben, ich muss es bei mir tragen. Es ist wie ein guter Freund, der den Weg zu allen möglichen Welten mir offen hält. Das bedeutet natürlich auch etwas für den Opferstatus. Wenn ich einmal Opfer von Angriffen geworden bin, der nimmt ja nie ab. Ich bin Opfer Tag und Nacht. Ja. Und der Täter ist auch immer dabei. Ich trage ihn ja immer mit der Hosentasche in meiner Hosentasche mit herum. Das heißt, ich habe auch keine Fluchtmöglichkeiten mehr. Und auch der Öffentlichkeitsgrad ist extrem hoch geworden, gerade durch Facebook, durch YouTube und Instagram, in denen Fotos und Videos auch hochgeladen werden, die Hunderttausende oder Millionen von Menschen sehen können. Ja? Und wir sehen einfach in den letzten Jahren, dass die psychische Belastung bei Cybermobbing-Opfern extrem ansteigt. Wenn wir uns jetzt die Tätersituation anschauen, dann müssen wir natürlich auch sehen, dass sich hier was verändert hat. Also Täter von Mobbing, sage ich mal, zu werden, ist heute kinderleicht. Ja, durch das Smart Weapon, das Smartphone, das ich mit mir herumtrage, kann ich überall, wo ich bin, Text, Posts losschicken. Ich kann Fotos machen, Videos von peinlichen Situationen und kann die überall versenden. Ich muss mich überhaupt nicht mehr anstrengen. Es ist nur noch ein Touch, ein Druck, ein Wischen auf meinem Screen und schon ist die Sache passiert. Das heißt also auch, dass sich beim Täter gefühlsmäßig, emotional etwas verändert. Die Distanz zu den Opfern wird einfach größer. Ich sehe sie auch nicht mehr vor mir, ich sehe auch die Tränen und die Auswirkungen nicht, weil sie sich ja zunächst nur im Netz befinden. Das heißt, räumlich und psychisch können wir schon ruhig sagen, dass eine gewisse digitale Empathie bei den Tätern einfach fehlt. Aber es passiert auch was anderes. Es entsteht auch eine Distanz zum eigenen Verhalten. Diese körperliche Trennung von meiner Handlung und meinem Körper, also ich mache etwas, aber im virtuellen Raum nur mit meinen Fingern, weil ich ja nur auf Knöpfe drücke, ich bin aber körperlich nicht aktiv in der Situation beteiligt. Das spaltet meine Wahrnehmung auch zur Tat. Ich nehme mich anders wahr. Die Hemmschwellen sinken. Und das hat auch etwas mit, ja, der Sozialpsychologen sagen, Deindividuation zu tun. Ich deindividuiere mich. Es hat auch etwas damit zu tun, dass man als Täter in die Masse des Internets abtaucht. Ich bin einer von ganz vielen. Ich bin auch einer von ganz vielen, der das tut. Also ich bin nicht alleine. Ich werde vielleicht auch noch von anderen bestätigt, geliked, die das auch tun. Und ich verlagere zum Teil auch die Verantwortung an die Gruppe. Ich sage, na gut, machen doch andere auch. So schlimm kann es doch gar nicht sein. Andere finden das auch gut. Es ist doch vielleicht gar nicht so schlimm. Und ich denke, wir sollten auch über noch etwas anderes nachdenken. Es entwickeln sich hier auch neue Werte, neue Normen des Verhaltens, dass bestimmte, ja, Aggressionen oder aggressives Verhalten auch salonfähig wird, weil wir uns dagegen nicht mehr wehren. Es ist ja normal, so miteinander umzugehen. Und ich denke, hier besteht auch eine gewisse Gefahr. Wenn wir uns nun konkrete Formen anschauen, wie Cybermobbing 4.0 heute aussieht, da denke ich, kennen Sie viele, auch vielleicht aus der eigenen Erfahrung. Zum einen stehen natürlich ganz vorne Beleidigungen, Beschimpfungen, aber auch Verleumdungen, Gerüchte und Lügen, die verbreitet werden, Fake-Profile zum Beispiel, die bei Facebook angelegt werden, über einen Jugendlichen oder einen Erwachsenen. Dann natürlich auch das Ausgrenzen, dass man nicht dazugehört, dass man auch nicht eingeladen wird, an bestimmten Gruppen teilzunehmen, sozusagen, dass man als Outsider geoutet wird und man ihn nicht mitnimmt. Dann kennen wir natürlich auch Hassgruppen von Facebook früher, aber heute natürlich auch immer mehr auf WhatsApp. Das heißt, dass sich WhatsApp-Gruppen bilden über bestimmte Jugendliche, die Jugendlichen, die Opfer werden, aber natürlich nicht hineingucken können und die wissen auch nicht, was wirklich abgeht und was über sie gesagt wird. Und dann gibt es natürlich noch etwas, was in den letzten Jahren sehr stark voranschreitet, nämlich durch die neue Technologie, weil wir einfach Snapchat haben, weil wir YouTube haben und Instagram. Das heißt, es werden immer mehr Videos und auch Fotos gemacht, also entweder aus privaten, intimen Situationen oder eben auch in peinlichen Situationen, die man mal eben gemacht hat und hochlädt. Wenn wir uns jetzt mal vielleicht Typologien anschauen oder danach schauen, ja, was ist eigentlich Inhalt oder hauptsächlich Inhalt von diesen Beleidigungen, von diesen Anfeindungen, Da muss man schon sagen, dass natürlich das Aussehen, Äußerlichkeiten eine ganz große Rolle spielt, gerade bei Jugendlichen, aber auch eben soziale Unterschiede. Das macht man natürlich häufig auch gerade an Äußerlichkeiten fest, an bestimmten Dingen, die man hat. Auch welches Smartphone man hat, auch das hat heute Status. Dann spielt natürlich auch Fremdenfeindlichkeit, Rassismus eine Rolle bei Jugendlichen. Sexismus, auch ein wichtiger Punkt gegenüber Frauen und Mädchen. Und natürlich auch Homophobie. Also das sind Formen, die wir relativ häufig gerade im Bereich des Cybermobbings vorfinden. Ja, wo findet Cybermobbing statt? Ich habe Ihnen erzählt, ich habe vor 15 Jahren mit der Forschung angefangen und da gab es, wie gesagt, gab es Chaträume und es gab E-Mails und das war es dann. Die Welt hat sich natürlich vollkommen gedreht. Man muss natürlich sagen, dass gerade soziale Netzwerke ein ganz wichtiger Punkt sind oder ein wichtiger Tatort sind, in dem Cybermobbing stattfindet. Mittlerweile hat sich aber auch gerade WhatsApp herausgestellt, gerade was Hassgruppen angeht, dass es ganz besonders beliebt ist. Facebook ist ja in der Nutzung bei Kindern und Jugendlichen ja so ein bisschen rückläufig. YouTube natürlich, gerade was Filmmaterial angeht, besonders beliebt. Und ein neuer Trend ist dieses Live-Video-Streaming. Ist Ihnen vielleicht allen wahrscheinlich sowieso ein Begriff, haben Sie vielleicht selber gesehen oder vielleicht schon selber gemacht. Also, dass ich mich filmen kann, während ich aktiv etwas tue, während ich hier vorhin stehe, kann ich diesen Vortrag live ins Netz streamen und Leute sehen das und die beurteilen das natürlich dann auch. Die sagen dann, finde ich cool, finde ich ätzend oder wie bescheuert stehst du da rum. Also diese Kommentare findet man dann auch. Ich denke, wichtig ist zu erwähnen, dass Cybermobbing kein Kavaliersdelikt ist. Es ist ganz klar, dass es hier bei vielen Dingen natürlich klar um Straftaten handelt. Also wir haben ein Strafgesetzbuch, darunter fallen Beleidigungen, gesamten Ehrschutzdelikte, Verleumdungen fallen darunter. Was Sie sicherlich auch wissen und was allerdings neu ist seit 2015, dass Herr Maas integriert hat in einem Paragraphen, also diese peinlichen, verunglimpfenden Fotos, die gemacht werden. Ja, also dass die jetzt sozusagen auch seit 2015 Straftatbestand bei uns sind. Interessant finde ich einfach mal zu erwähnen, dass es aber auch andere Länder gibt, die bereits schon ein Cybermobbing-Gesetz haben, also die praktisch schon einen eigenen Straftatbestand geschaffen haben, in dem wir dezidiert ausweisen, was ist Cybermobbing und was muss hier wie bestraft werden. Das haben wir zum Beispiel in Österreich. Wenn wir jetzt zu den Fakten kommen, Sie möchten natürlich auch wissen, ja, wie hoch ist denn eigentlich die Zahl der Betroffenen? Sind das wenige, sind das ganz viele? Mittlerweile gibt es in Deutschland ja auch schon einige Studien dazu, also es tut sich ja hier einiges auf dem Feld. Aber ich denke, wenn man einfach mal international schaut, weltweit guckt, da kann man schon sehen, dass so zwischen 17-30%, also ist knapp ein Drittel der 12- bis 18-Jährigen Opfer von aggressiven Angriffen, von dauerhaften Mobbing im Netz werden. Und vielleicht kennen Sie auch aus dem letzten Jahr Veröffentlichungen vom Kriminologischen Forschungsinstitut. Die haben 2015 eine Studie bei Neunklässlern gemacht. Und die haben herausgefunden, jeder zweite Neunklässler berichtet über diese Akte. Und eine etwas ältere Studie von uns, auch von unserem Bündnis gegen Cybermobbing, die zeigte damals, es ist auch schon aus dem Jahr 2013, dass immerhin auch schon 16% der Grundschullehrer von dauerhaften Fällen des Cybermobbings berichtet haben. Sie können davon ausgehen, dass die Zahlen sicherlich nicht geringer geworden sind. Wenn Sie in die USA gucken, und wenn Sie jetzt mal in die etwas ältere Gruppe schauen, weil wir uns ja vielleicht nicht immer nur mit Kindern und Jugendlichen befassen sollten, sondern auch mit uns unter Umständen, dann sehen wir, dass gerade die 18- bis 29-Jährigen auch betroffen sind. Das heißt, in Amerika in eigenen Studien zeigt sich, dass fast 65% über solche Angriffe berichten. Und in Amerika ist es auch mittlerweile noch so, dass Facebook eigentlich noch das Hauptmedium ist von diesem Online-Abuse, von Cybermobbing und Harassment. Deshalb finde ich es ganz wichtig, auch wenn wir hier hauptsächlich über Kinder und Jugendliche sprechen, dass wir auch mal in die Erwachsenenwelt kurz hineingucken, denn es stellt sich heraus, dass gerade auch für die Erwachsenen ein großes Problem ist, auch im Arbeitsplatz. Also wir sehen, dass es mittlerweile leider bis jetzt noch ganz wenige Studien dazu gibt, aber wir sehen, dass zwischen 14-20% der Erwachsenen Opfer von Cybermobbing werden, auch am Arbeitsplatz. Eigene Studien sagen sogar, dass 22% dies schon online beobachtet hätten. Ja, also wir reden hier schon über eine Zahl, die nicht ganz gering ist. Das Problem, was leider die Forschung häufig hat, oder neue Themen, wie meine Vorredner das ja auch schon so schön angesprochen haben, dass die Forschung hier noch momentan sehr gering ist. Also all das, was mit dem Unternehmen, Arbeitsplatz, Cyber-Harassment, Cyberbullying zu tun hat, ist momentan noch gering. Die Unternehmen sind kaum sensibilisiert, auch Organisationen nicht, Universitäten auch nicht, denn das ist auch ein Ort extremen Cybermobbings, muss man sagen. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass Cybermobbing Geld kostet. Es ist nicht nur schlimm für die Psyche der Opfer, sondern es hat auch einen monetären Schaden. Ja, also wenn Sie Cybermobbing kostet in Deutschland 50 Milliarden, weil Menschen nicht mehr arbeiten können, nicht mehr auf die Straße gehen, sich nicht mehr trauen, ihr Leben nicht mehr leben können. Also ich denke, deshalb ist es ganz wichtig, dass wir Prävention und auch den Support, also die Hilfe in Zukunft besser machen. Ja, wenn wir natürlich nur schauen, gerade auch wenn wir sagen wollen, ja, wie wollen wir das behandeln, wie können wir helfen, müssen wir natürlich auch schauen, wie sind denn eigentlich die Folgen für die Opfer, was sind die Auswirkungen? Und da muss man natürlich ganz klar sehen, dass das Selbstwertgefühl, das Image natürlich leidet. Wie fühle ich mich selber? Auch wie ich mich selber einschätze und wie ich mich selber finde. Häufig kommt es auch zur Vermeidung von sozialen Kontakten. Also man wird so ein bisschen von sich aus schon zum Außenseiter. Man schließt sich ab, man will mit anderen ja gar nichts mehr zu tun haben. Aber es gibt natürlich auch solche, die den Wut empfinden und Ärger empfinden und das auch an anderen auslassen. Also wir sehen auch Cybermobbing-Opfer, die dann zu Tätern werden. Und auch hier müssen wir eigentlich vorbeugen. Und wir sehen natürlich auch, dass es Auswirkungen auf das ja, normale Alltagsleben hat, auf Schule und Beruf, dass hier also die Fehlzeiten steigen, dass Jugendliche weniger zur Schule gehen, häufiger fehlen oder gar nicht mehr zur Schule gehen wollen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir sehen, dass es auch eben zu wirklich verletzenden, selbstverletzenden Verhalten kommt. Dass Leute sich ritzen, dass sie sich selber wehtun und dass die Zahlen nicht gering sind. Das sind immerhin 20% der Opfer. Also da sprechen wir doch über eine ganz Gruppe, die wir nicht vernachlässigen sollten. Und natürlich besteht auch eine gewisse Suizidgefahr. Die ist natürlich zum Glück gering oder ist die Spitze des Eisberges. Aber wenn Sie mit Experten sprechen, auch im In- und Ausland, dann steigt die Gefahr. Und ich denke, hieran müssen wir arbeiten. Also ganz klar, denke ich, was wir beachten sollten, ist, dass die Konsequenzen dieses Themas Cybermobbings eindeutig sind. Also vielfach hatte ich ja auch, wie meine Vorredner, die Probleme, dieses Thema überhaupt ja, zu den Menschen zu tragen, weil sie das Gefühl hatten, ja, so schlimm ist das doch alles gar nicht. Ist doch nur virtuell. Geh doch raus, man braucht doch kein Profil, man muss ja auch nicht vernetzt sein. Und warum soll ich irgendwas posten und warum soll ich in einer WhatsApp-Gruppe sein? Das heißt, dieses Empfinden, dieses Gefühl, dass dieses Mobbing über das Netz extrem schädigend ist, das ist vielfach noch nicht vorhanden, also das fehlt. Und wir müssen ganz klar sehen, dass wir in Studien, nicht nur in eigenen Studien, sondern weltweit sehen, dass rund 20% der Opfer dauerhaft belastet sind. Das heißt, bei denen geht das nicht nach einem Monat oder zwei Monaten vorbei, sondern die tragen das ziemlich lange mit sich rum. Das ist schlimm für diese Person. Und jetzt haben wir uns das einfach mal runtergerechnet auf Deutschland, auf Kinder und Jugendliche bei uns. Da kommen sie auf eine Zahl von 500.000. Das ist eine mittelgroße Stadt in Deutschland. Und wenn Sie sich vorstellen, dass die traumatisiert ist, nicht arbeiten kann, nicht zur Schule gehen kann, da denke ich, ist es schon etwas, worüber wir nachdenken sollten oder worüber wir nachdenklicher werden sollten. Ja, ein großes Problem ist es natürlich gerade, um Cybermobbing zu erkennen oder auch gerade im Umgang, auch in Ihrer Arbeit oder in meiner Arbeit, ist es natürlich, dass viele Opfer nicht gerne über die Erlebnisse sprechen. Ja, und mit Erwachsenen schon gar nicht, weil man entweder das Vertrauen nicht hat oder weil man das Gefühl hat, ja, die verbieten einem sofort alles. Das sind Dinge, die wir aufbrechen müssen. Es ist natürlich auch so, dass Opfer ja eigentlich auch ein du Opfer ein Schimpfwort ist. Also keiner will zugeben, dass er Opfer ist. Also Opfer sein ist schlimm, man will es also nicht zugeben, man schämt sich. Und es kommt auch dazu, dass vielfach, wenn ich jetzt gerade mal auch die Elternproblematik anspreche, es hat aber auch generell was mit der Pubertät zu tun, dass man sich von den Eltern abnabelt, aber viele fühlen keine richtige Nähe, fühlen sich unverstanden und trauen sich deshalb halt auch mit den Erwachsenen und mit den Eltern nicht darüber zu reden. Und ich denke, das ist generell ein Punkt, den wir vielleicht auch heute Mittag ansprechen im Workshop gerade, wie sollte Support und Hilfe aussehen, was können wir hier vielleicht aufbrechen, dass sie doch mit uns reden oder gibt es neue Wege, dass sie eher mit uns sprechen. Da kommen wir nämlich auch schon zu dem Bereich Prävention, Support, Opferschutz, was können wir denn tun? Alle, wie wir hier sitzen aus den verschiedenen Bereichen, wo müssen wir ansetzen, was brauchen wir? Und ich denke, aus der Erfahrung sind drei Punkte, neben vielen anderen, aber die drei, denke ich, sind besonders wichtig. Zum einen, denke ich, müssen wir erstmal offline denken. Das heißt, wir brauchen offline ein nachhaltiges Präventionsmanagement. Ja, das betrifft zum einen die Schulen, aber auch die Unternehmen. Dann denke ich, müssen wir online schauen, dass wir hier natürlich mehr auch die Opfer schützen. Ja, dass auch eine gewisse digitale Zivilcourage, will ich es jetzt mal nennen, möglich ist im Netz, dass wir uns mehr trauen. Wir brauchen aber auch rechtliche Rahmenbedingungen, um hier anders umzugehen. Ja, das betrifft jetzt den Cyberspace als Raum, das betrifft die Anbieter. Wenn ich jetzt digitale Zivilcourage nehme, das meint jetzt uns als Zuschauer, als Beiständer, die dabei stehen, das beobachten, aber vielleicht nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Also hier müssen wir auch neue Dinge lernen. Und wir brauchen natürlich auch professionelle Beratungssysteme und Institutionen. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass gerade häufig natürlich auch das Geld fehlt, bestimmte Beratungen durchzuführen. Es gibt dann ganz wenige Zentren, die sich spezialisieren. Da suchen dann viele Hilfe und Schutz, aber es ist dann viel zu wenig Personal da, die daran arbeiten. Also ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, die Thematik ernst zu nehmen und gerade die professionelle Hilfe einfach auch auszubauen. Wie kann das jetzt aussehen? Ich denke zum einen, Liste ist auch lang, wenn wir uns mal das schulische Umfeld anschauen, was brauchen wir denn da oder wie soll denn da nachhaltiges Präventionsmanagement eigentlich aussehen? Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, wir haben im letzten Jahr eine internationale Expertenstudie durchgeführt mit führenden Wissenschaftlern zum Thema Cyberbullying, also Cybermobbing im englischen Sprachraum. Und wir haben sie unter anderem gefragt, was gibt es denn bei euch schon oder was haltet ihr für besonders wichtig, was getan werden muss? Und da, denke ich, sind einige Punkte besonders wichtig. Zum einen, denke ich, ist das gerade Prävention, Opferschutz, aber auch Tätervorbeugung. Ganz besonders wichtig ist, dass wir es an allen Schulen durchführen. Also wir brauchen Präventionsmanagement an allen Schulen. Interessant ist, dass Holland seit anderthalb Jahren eine gesetzliche Verpflichtung aller Schulen hat, sich mit dem Thema Cybermobbing auseinanderzusetzen. Und das wird auch vom Ministerium beobachtet und begleitet. Also wenn Schulen das nicht machen, bekommen die Druck. Also sie müssen es tun. Sie bekommen allerdings auch mehr Hilfestellung als bei uns in Deutschland, das muss man auch sagen. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir an Schulen auch ganz neue Strukturen brauchen. Also wir brauchen regelrechte Beratungsteams, die verschieden durchsetzt sind, also nicht nur Erwachsene, sondern sehr viel eben auch jugendliche Peers, die hier aktiv sind und zeigen, wie man helfen kann und auch neue Konzepte erarbeiten. Und ich denke, es ist auch gerade wichtig, dass Schulen sich mit Experten zusammenschließen, dass also wir so ein Netzwerk Experten, Organisationen haben, die sich verstärkt vernetzen, die sich aber auch mit den Schulen stärker zusammenbringen. Und dieses Vernetzen oder sich mit den Schulen zusammenbringen, denke ich, ist der nächste Punkt. Die Schulen müssen viel mehr zusammenarbeiten. Wir brauchen eigentlich so eine Art Netzwerk, Austausch, auch Online-Plattformen, wenn Sie es haben möchten, wo sich Schulen gegenseitig austauschen können, was machen sie an Prävention, haben sie vielleicht schon neue Dinge erprobt, die von den anderen noch keine Möglichkeiten haben. Ja? Und wir sehen einfach auch, dass Jugendliche ein ganz wichtiger Faktor sind. Bei uns in Deutschland in der Beratung haben häufig, das sehen wir, Schulen Angst, wenn man sagt, ja, wir binden Jugendliche zu sehr ein, wir geben denen zu viel, es muss doch alles viel strukturierter sein. Also wir haben so zu viel Angst, dass wir keinen strukturierten Ablauf hinbekommen. Und die Angst möchte ich eigentlich auch den Lehrern nehmen, dass wenn man Jugendliche stärker einbindet, eigentlich sehr viel Produktives, Kreatives herauskommt. Also ich glaube, das ist ein Prozess, den wir auch lernen müssen, dass wir auch in diesem Bereich auch schulübergreifend arbeiten müssen. Das sehen wir gerade in Kalifornien, gibt es ganz tolle Beispiele, in denen Schulen, also aus verschiedenen Richtungen, also weiterführende Schulen, aber auch Grundschulen, das ist eben das Spannende, miteinander arbeiten, wo Schüler aus den anderen weiterführenden Schulen in Grundschulen gehen, hier Schüler ausbilden, Schüler sensibilisieren und sozusagen diese Arbeit viel stärker stattfindet. Erleichtert natürlich auch den Lehrern so ein bisschen was oder der Schule generell etwas. Und ich denke, man muss natürlich, wenn man Prävention anschaut, auch schauen, gibt es gute Präventionsprogramme? Wir haben einige in Deutschland. In Grundschulen oder für Grundschulen haben wir leider momentan relativ wenig oder kaum etwas. Man weiß allerdings auch nicht, was es alles gibt. Die Evaluation ist hier auch nicht hilfreich zum Teil oder auch gar nicht vorhanden. In Holland bauen sie eine Präventionsdatei auf zum Beispiel, in der man sehen kann, was gibt es schon, kann ich das auch anwenden, an wen muss ich mich wenden. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir hier auch mal so einen Überblick kriegen. Dann denke ich gerade, wenn man natürlich Prävention, Gewaltprävention, Cybermobbingprävention an Schulen durchführen möchte, die auch, sagen wir, nicht erst in 10 Jahren beginnt, sondern heute, dass man versucht, eben Schule und Forschung schneller aneinander zu binden. Und hier, dass die Arbeit, der gemeinsame Austausch besser funktioniert. Das haben wir nämlich eigentlich bei uns momentan noch nicht. Das heißt, dass Jugendliche gemeinsam mit Gruppen von Universitäten zusammenarbeiten, Konzepte entwickeln, weil sie einfach auch zum Teil einen besseren Blick über ihr eigenes Verhalten haben, über ihre eigenen Nöte und über das, wie sie eigentlich das Netz nutzen. Also wenn wir Erwachsene immer kommen und sagen, wir schreiben jetzt ein Präventionsprogramm, ist das zum Teil gar nicht so hilfreich und es dauert zum Teil einfach auch viel länger, als wenn wir jetzt schneller mit denen zusammenarbeiten. Und es erleichtert natürlich auch die Evaluation, wenn wir natürlich direkt in Schulen vor Ort sind und mit denen zusammen die Konzepte entwickeln. Dann, wenn wir über das Internet sprechen, spielt natürlich auch die Online-Education eine ganz wichtige Rolle. Also Prävention muss sich auch ins Netz verlagern, also nicht nur offline, sondern wir brauchen natürlich kreative Konzepte, die sozusagen auch online stattfinden. Und das finde ich ist spannend, dass gerade in Norwegen, gut, Norwegen ist natürlich auch, das wissen Sie vielleicht, das Land, das natürlich angefangen hat mit der Bullying Prevention überhaupt, die ja natürlich auch in der Forschung weit führend sind und schon sehr lange praktisch die Schulen verpflichten, Prävention zur Gewalt zu machen. Die haben dadurch auch geringere Gewaltzahlen. Die Prävalenzraten sind geringer, das muss man schon sehen. Das heißt, Norwegen versucht jetzt gerade oder entwickelt gerade ein Online-Programm zunächst erstmal für Lehrer, die ausgebildet werden zu dieser Thematik, wie sie das einsetzen können. Erleichtert natürlich auch den Umgang mit diesem Thema und verschnellert natürlich auch das Lernen oder den Lerneffekt. Und dann denke ich, ist natürlich ganz besonders wichtig, dass wir uns über neue Inhalte der Prävention einfach Gedanken machen. Wir haben ja vorhin schon gehört, die Medienwirkungen sind heute ganz anders als vor 20 oder 25 Jahren, weil einfach das Medium sich verändert hat und wir heute im Smartphone eben nicht nur ein Telefon haben, sondern soziale Kommunikation, Selbstdarstellung, Konsum, Genuss und vieles mehr. Und deshalb denke ich, ist es gerade besonders wichtig, dass junge Menschen, ja, aber auch wir Älteren zum Teil, neue, ich will mal sagen, Digital Skills bekommen oder erhalten. Ich will mal ein Beispiel nennen. Und zum einen, denke ich, sollten wir ein bisschen kritikfähiger werden, bezogen auf unser eigenes Verhalten. Denken Sie mal an Selfie, Selfie-Stick. Heute, wenn Sie kaum mehr jemanden finden, der kein Foto von sich postet, ob es ein Mittagessen ist oder man selbst in der Badehose oder am Strand oder auf Menorca oder jetzt hier bei der schönen Veranstaltung. Also die Selbstdarstellung ist ein ganz wichtiger Trend, natürlich für Jugendliche auch. Ist natürlich ganz klar, darüber stellen Sie sich dar, darüber bekommen Sie auch ein gewisses Image und Sie wollen natürlich darüber auch etwas erreichen, Sie wollen natürlich auch Bestätigung zum Teil. Nun muss man natürlich sagen, und da kommen wir auch heute Mittag im Workshop nochmal dazu, dass das eigene Verhalten natürlich auch Risiko bedeutet und dass es zum Teil auch jemanden schneller zum Opfer von Cybermobbing werden lässt. Also darüber müssen wir nachdenken und das müssen Jugendliche auch wissen. Also nicht unbedingt immer alles nackt posten, sondern wenn ich mich vielleicht nackt posten muss, dann vielleicht ohne Kopf, damit man mein Gesicht nicht erkennt. Also diese Dinge, denke ich, müssen wir einfach lernen.
Dann macht es keinen Spaß, ne?
Und dann brauchen wir natürlich auch, ich denke, was wichtig ist, eine notwendige Empathie, digitale Empathie. Also dieses Gefühl, was tue ich jemandem anderen im Netz an, wenn ich jemanden verleumde. Das haben wir zum Teil bei den Tätern nicht. Manche posten was und meinen, ach, das ist mal eben gemacht, aber haben nicht das Gefühl, was sie tatsächlich anrichten. Die wollen schon jemanden schädigen, ganz klar. Die wollen jemanden ärgern und die wollen jemanden fertig machen, aber dass es nachher solche extremen Ausmaße annimmt und so gravierend schädigend ist, das bezwecken manche dann doch nicht. Also ich denke, das ist etwas, was wir lernen müssen. Und ich glaube, dazu gehört auch ein gewisses digitales Stressmanagement, dass wir lernen, mit der Digitalisierung umzugehen, weil wir sehen gerade, wenn wir neue Studien aus Österreich nehmen, dass Jugendliche sich zum Teil auch überfordert fühlen mit dem Umgang der neuen Technologie. Sie fühlen sich aber zum Teil auch deshalb überfordert, weil wir Erwachsene immer vor sie herantreten und sagen, ja, ihr seid doch die Eingeborenen, ihr könnt das doch alles. Ihr könnt doch wunderbar umgehen im Handling. Das heißt, wir stellen auch hohe Ansprüche an die Jugendliche. Aber das Handling heißt nicht bewusster Umgang damit. Also auch darüber sollte man vielleicht nachdenken, Jugendliche auch nicht unbedingt immer überfordern. Und dann sollten wir natürlich auch vielleicht medienethische Aspekte mit einbeziehen und natürlich auch den ganzen Bereich der Cyberpsychologie, mit dem ich mich natürlich auch stark beschäftige. Das heißt, wie verändert eigentlich diese Digitalisierung uns selbst, unser Handeln, unser Verhalten, aber auch unser Denken und unser Empfinden. Und ich denke, das sind Dinge, die auch unsere Experten gesagt haben, sollten zukünftig in diese Präventionsarbeiten eingebracht werden. Was wir auch brauchen, gerade wenn wir Eltern ansprechen und Eltern häufig ja nicht so aktiviert werden können in die Präventionsarbeit oder gerade auch in die Schule, denke ich, ist es wichtig, dass wir hier auch neue Wege gehen. dass Jugendliche mal ihre Eltern, will ich sagen, ausbilden, aber ihren Eltern zeigen, was im Netz wichtig ist und was im Netz passieren kann. Also wenn Jugendliche... Jetzt besser? Ja? Also dass wir Eltern viel stärker sozusagen in die Präventionsarbeit mit hineinbringen, durch neue Modelle, durch neue Konzepte, in denen nämlich Jugendliche selber sagen, wir laden euch zu einem Elternabend ein, wir zeigen euch mal was zum Thema Cybermobbing, wir zeigen euch, was auf YouTube los ist, eben nicht unbedingt der Lehrer oder die Schulleitung. Und spannend ist, wenn wir das durchführen, auch an Schulen, also wenn Jugendliche selber solche Veranstaltungen machen und auch planen und das auch posten oder auch ein Video machen und das dann ihren Eltern schicken, dass das viel besser ankommt und dass da viel mehr Eltern zu solchen Abenden kommen, als wenn das eben nur die Schulleitung macht. Also auch hier kreativ sein, neue Wege finden, um die Eltern mit einzubinden. Was brauchen wir noch? Der zweite Punkt ist natürlich der Opferschutz, den das Internet betrifft. Also der Cyberspace an sich muss sich natürlich verändern. Und ich denke, man muss auch gucken, dass wir vielleicht neue psychologische Ideen oder auch Forschungserkenntnisse hier mit einbringen. Es gibt zum Beispiel Experimente, die zeigen, dass wenn wir bestimmte Handlungen im Netz vormachen wollen oder tun wollen und wenn auf einmal, je nachdem, wenn wir etwas Böses machen möchten und wir bekommen auf einmal einen Button, der sagt, willst du das wirklich tun? Du tust jetzt jemandem wirklich richtig weh. Dass die Zahl derer, die das wirklich wegschickt, sinkt. Das heißt jetzt nicht, dass wir auf Facebook überall diese Rethink-Buttons brauchen. Aber ich glaube, wir sollten darüber nachdenken, dass psychologische Erkenntnisse hier auch manchmal helfen können, so eine gewisse Selbstaufmerksamkeit wieder zu erzeugen und darüber nachzudenken, was mache ich eigentlich, um auch diese digitale Empathie ein bisschen zu fördern. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir die Anbieter auch mehr in die Pflicht und in die Verantwortung nehmen. Das betrifft zum einen auch die Beratung. Momentan haben sie kaum Beratung, das muss sich ändern. Gesetzlich soll es auch so sein, dass Vorgehen gegen Hass und Hetze, im Juli angeblich soll eine neue Gesetzesinitiative eingegeben werden, noch vor der Wahl, mal gucken, ob das was wird, die sozusagen auch die Anbieterhaftung hier mit einbringt. Also dass nicht alles, was online geschieht, nur auf den User abgewälzt werden kann oder Facebook sich nur zurückziehen kann und sagen kann, ja mein Gott, habe ich doch gar nichts mehr zu tun. Aber sie stellen natürlich die Plattform. Also das sind Dinge, an die man vielleicht gehen sollte. Dann ist der Gesetzgeber natürlich auch in der Pflicht, wenn wir in andere Länder schauen, und das ist nicht nur Österreich, wir haben zahlreiche andere Länder, in vielen amerikanischen Bundesstaaten ist Cybermobbing auch im Strafgesetz, also auch hierüber könnte man nachdenken, hat auch etwas damit zu tun, sagt auch die Psychologie, es bringt mehr Aufmerksamkeit. Also wenn ich das Gefühl auch als Täter habe, ich kann ja immer straffrei ausgehen und es ist ja eigentlich eine Art Kavaliersdelikt, weil es gibt ja kein Gesetz, so schlimm ist das doch gar nicht. Aber wenn ich dann weiß, es gibt ein Gesetz dafür und es ist auch mehr gesellschaftspolitische Aufmerksamkeit, dann kann dies doch dazu führen, dass man vielleicht öfter mal überlegt, was man tut. Und dann haben wir im letzten Jahr auch vorgestellt, einen bundesweiten nationalen SOS-Hilfe-Button, der auch bei jedem Anbieter prominent platziert sein sollte. Herr Maas hat uns auch im letzten Jahr gesagt, er würde uns da unterstützen, dass die Anbieter das machen. Bis jetzt steht es in einem Papier zum Medienschutzgesetz als Option. Aber ich denke, ist es doch ganz wichtig, dass Opfer wissen sollten, dass sie etwas melden können und dass sie wissen, an wen sie geleitet werden und dass sie vor allen Dingen auch direkte Hilfe und Beratung bekommen. Dass sie also nicht erst in 3 Wochen irgendwas geschickt bekommen und sagt, ja, ist in Ordnung oder kann ich helfen, kann ich nicht, löschen kann ich es auch nicht, sondern das sollte ein Button sein, der Dinge auch direkt speichert, also auch so dokumentiert, was passiert eigentlich im Thema Cybermobbing. Und es sollte natürlich auch eine Hilfsoption sein, also auch direkt an Hilfen, komplette Hilfe weiterleiten, also an Leute, die beratend tätig sind. Ja. Wir hatten uns mal vorgestellt, so könnte das aussehen, ob es jetzt Mobbing-Alarm heißen muss oder anders, aber zumindest die Option, dass Anbieter sich in der Beratung besser engagieren oder die Möglichkeit der Beratung, denke ich mir, unterstützen, sollte sein. Wenn wir jetzt vielleicht ein Fazit ziehen, was brauchen wir eigentlich, wenn wir gegen Cybermobbing oder Aggression und Hass im Netz, gerade im Kinder- und Jugendbereich, vorgehen wollen? Dann denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir natürlich Opferschutz betreiben, aber auch Tätervorbeugung, also auch, ich will nicht sagen, Täter vor sich selber schützen, aber wir wissen, dass bestimmte Risikofaktoren dazu führen, dass sie eher zu Tätern werden. Das sollten wir vorbeugen und da sollten wir, denke ich, ein nachhaltiges Präventionsmanagement in Schulen einfach einführen. Dazu brauchen wir natürlich auch eine andere Lehrerfortbildung, ganz klar. Und hierzu gehört natürlich auch der Cyberspace, dass wir ihn rechtlich verändern und auch hier einige Punkte neu konstruieren. Und dann denke ich, sind zwei Punkte wichtig, die wir vielleicht heute Mittag auch im Workshop ein bisschen tiefer diskutieren. Jeder Einzelne von uns spielt hier gerade auch in der Cybermobbing-Hilfe eine ganz große Rolle. Ja, also Leute, die es einfach nur sehen, die zuschauen, aber die vielleicht nichts tun, weil sie selber Angst haben, Opfer zu werden oder weil sie denken, ach, so schlimm ist das nicht und, oder weil sie denken, ein anderer wird vielleicht helfen. Also hier gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, wie wir selber aktiver werden können, ohne Angst davor haben zu müssen, dass wir zum Opfer werden. Und natürlich die professionelle Beratung. Wie soll der professionelle Support aussehen? Was brauchen wir hier? In Form von Online-Beratungen, in Form von ja, Expertennetzwerken, wie kann das mit Schulen funktionieren? Also ich denke, das sollte eigentlich Thema heute Nachmittag sein. Dann bin ich eigentlich auch schon fertig. Herzlichen Dank.